Radio 3. Das Gespräch.
Die Kunst von Annika Kahrs ist immer ein Ereignis, eine Reise, ein Aufbruch ins Ungewisse. Annika Kahrs arbeitet mit Video und Sounds, mit Musik und Performance. Sie führt uns in ehemalige Kirchen, in Bahnhöfe, in Kaufhäuser und dabei bringt sie immer Menschen zusammen, manchmal auch mit Tieren. Derzeit ist ihr Werk in einer Ausstellung im Hamburger Bahnhof in Berlin zu entdecken. Ich bin Britta Bürger und freue mich, dass wir Sie heute näher kennenlernen können. Annika Kahrs, willkommen in unserer Sendung.
Vielen Dank, ich freue mich auch.
Annika Kahrs ist Anfang 40, hat in Hamburg freie Kunst studiert und seitdem über diverse Stipendien und Residencies und Ausstellungsprojekte in verschiedenen Ländern leben und arbeiten können. In Brasilien, in Japan, in der Villa Aurora in Los Angeles, in der Casa Baldi, in Italien, in Tokio und aktuell in der Kulturakademie Tarabia in Istanbul. Heute aber ist sie wieder für einen Abstecher in Berlin. Wie nähern Sie sich jeweils einem neuen Ort?
Ich glaube, mit Neugierde. Also gar nicht so sehr mit einer intensiven Vorbereitung. Also klar, bereite ich mich vor. Aber erstmal möchte ich den Ort entdecken und die Leute kennenlernen. Und da sind solche Residencies natürlich total dankbar, weil die immer über einen längeren Zeitraum gehen. 3 Monate, in diesem Fall Istanbul sogar 4 Monate. Dann laufe ich in die Stadt und höre mich vor allem erstmal um.
Das habe ich nämlich mich gefragt. Hat sie da ihr Notizbuch, ihr iPhone, ja, ein Mikro?
Also tatsächlich am Anfang erstmal gar nicht, sondern ich setze mich dann in den Park, in die Stadt. Ich gehe natürlich oft ins Museum, da fühle ich mich auch wohl. Diese erste Wahrnehmung ist, glaube ich, ganz wichtig, ohne schon viel drüber nachzudenken oder einen Plan zu haben, Aufnahmen zu machen. Das kommt dann alles später. Dann auch sehr intensiv, aber erstmal sind es nur meine Ohren und meine Neugierde.
Wenn ich an Istanbul denke, als ich das erste Mal da war, war das auch Sound tatsächlich, was mich überrascht oder was für mich neu war, der Muezzin.
Absolut. Und für mich ist es immer auch noch total beeindruckend. Das sind ja im Grunde unsere Kirchenglocken, wenn man so will. Für meine Freunde aus Istanbul ist es natürlich nicht so besonders. Also mein Partner, mein Mann ist aus Istanbul. Der kennt das sehr gut.
Dann kannten Sie es auch schon?
Ich kannte es auch schon, ja. Also ich bin nicht zum ersten Mal in Istanbul. Wir reisen oft hin und her. Aber es ist das erste Mal, dass ich so lange am Stück da bin. Und auch alleine, ohne ihn. Dann kann ich die Stadt ein bisschen alleine erkunden und eben auch aus Arbeitsgründen. Aber das ist sehr beeindruckend. Und dann ist es natürlich ein ganz anderer Geräuschpegel. Es ist viel lebendiger, viel lauter. Ich glaube, dass Deutschland oder die Städte in Deutschland, vielleicht nicht unbedingt Berlin, eher leise sind. Es ist nicht so lebendig wie in anderen Städten. Tokio klingt auch wieder ganz anders. Also habe ich mir viel lauter vorgestellt.
Ja, würde ich mir auch laut vorstellen.
Aber da sind die Leute irgendwie...
Die Menschen sind leise.
Die Menschen sind leise, genau. Also es ist sehr achtsam. Also es gibt überall Musik auch in Tokio. Das hat mich sehr überrascht. Es gibt Jingles an den U-Bahn-Stationen. Wenn man in den Straßen rumläuft, dann schallt überall Musik, aber gemäßigt. Und die Menschen sind eben auch sehr verhalten und sehr ruhig und achten aufeinander. Das ist aber merkwürdig. Ist es, ich glaube, sogar die größte Stadt der Welt, einer der größten Städte, und man erwartet es nicht. Genau, es hat meine Erwartungen durchbrochen, was ja aber auch ganz gut ist. Also Erwartungen, die dann nicht eintreten und man sich dann oder ich mich dann nochmal neu orientieren muss.
Dann gucken wir mal, wie das war in Italien und in Frankreich, wo 2 große Video- und Soundinstallationen entstanden sind, die jetzt im Hamburger Bahnhof in Berlin zu erleben sind, im Museumskontext also. Sie hatten ein Stipendium der Deutschen Akademie in Rom, nicht in der Villa Massimo, sondern in der angeschlossenen Casa Baldi, in dem mittelalterlichen Städtchen Olevano Romano. Was ist das Besondere an diesem Stipendium, an der Casa Baldi und eben diesem Ort Olevano Romano?
Also im Gegensatz zu Istanbul und Tokio, es ist sehr viel kleiner.
Die Kosmopolitin spricht.
Ja, genau. Und das ist aber das Schöne, weil ich da eine unglaubliche Ruhe und Entspanntheit erlebt habe. Es gibt eine erste Einstellung im Film, über den wir sicherlich gleich reden, der da entstanden ist, La Banda. Eine wunderschöne Landschaft, die so in die Weinhügel und in die italienische
Arkadien.
Genau, wunderschön und ruhig. Und diesen Blick hatte ich jeden Morgen von der Casa Baldi aus. Das ist auch wichtig, an solchen Orten zu sein, vielleicht auch nicht so sehr in Bewegung zu sein und sich ein bisschen sortieren zu können. Ich hatte eigentlich nicht vor, ein neues Projekt zu entwickeln. Mhm. Ich wollte eigentlich ein bisschen ruhiger machen.
Und dann kam was.
Und dann kam es aber ganz anders, was aber auch ganz toll war. Also ich war dort 3 Monate, eben nicht in Rom, sondern etwa, ich glaube, 50 Kilometer entfernt in der dörflichen Gegend.
Da gibt es extrem viel Leerstand. Das sieht man auch in diesem Video eigentlich so ein bisschen, eine sterbende Gemeinde. Hat man erst den Eindruck, wo treffen und begegnen sich Menschen?
Ich war ja auch zum ersten Mal da, deswegen musste ich das auch erstmal rausfinden. Ich bin nachts oder abends durch das Dorf gelaufen und habe dann eine sehr schöne, unperfekte Version von Ennio Morricones Once Upon a Time als Orchesterversion gehört und habe mich dann natürlich gefragt, wer da Musik macht.
iLife wurde gespielt.
Genau, das hat mich natürlich, es hat mich interessiert, wer da diese Leute sind, weil das ist sowieso grundsätzlich immer für mich eine der wichtigen Fragen, wo findet an Orten Musik statt, wer produziert die und warum, welche Gruppe ist das? Und das ist dann hier natürlich auch der Fall gewesen, weil Oliva Romano ist eines der Dörfer, die natürlich anders als in der Stadt, wo die Menschen wegziehen. Und das spürt man auch nicht nur in diesem Ort. Da ist es auch gar nicht so extrem, sondern an den umliegenden Orten. Also man sieht dort Schilder zu verkaufen, zu vermieten und so weiter. Und ich habe mich gefragt, warum? Oder warum die Leute bleiben vielleicht andersrum? Und dieses Orchester, das ich dort dann getroffen habe, ich habe dann rausfinden können, wer das ist und habe mich mit denen getroffen, die sind sowas wie der soziale Kleber des Ortes. Also die machen ganz viel. Die sind natürlich an Messen anwesend und Paraden und mich hat sehr...
Von ganz jung bis ganz alt.
Genau, und das hat mich sehr beeindruckt, dass das jüngste Mitglied damals, die war 8 Jahre alt, und das älteste Mitglied Mario, der die Pauke spielt, über 80, das ist schon sehr besonders. Wir haben dann angefangen, uns zu unterhalten. Also ich spreche kein Italienisch, dann eben mit Übersetzungshilfe und so weiter. Und Lorenzo, der Praktikant, hat damals mir sehr geholfen, in Kontakt zu treten mit dem Orchester. Und gefragt, ob schon mal ein Stipendiatin oder ein Stipendiat was mit denen gemacht hat. Und sie meinten nein. Und ob sie sich vorstellen könnten, was zu machen, wenn mir was einfiel. Und dann leuchteten die Augen so und dann merkte ich schon, wir müssen unbedingt was machen, weil dann ist da gleich so eine kleine Liebe zwischen uns entstanden. Und dann habe ich mich beeilt und habe ein Konzept entwickelt. Und kurz vor meiner Abreise haben wir dann tatsächlich da einen Film gedreht.
Einen Film, in dem man sieht, wie dieses Orchester wie so eine Art Spielmannszug durch diesen Ort zieht. Wir hören mal in diese Musik rein. Museum Hamburger Bahnhof, da betritt man die Ausstellungsräume mit einem großen Kopfhörer und taucht dann eben auch sofort ein in diese Musik von diesem Spielmannszug. Man fühlt sich da mit akustisch auch irgendwie mittendrin im Geschehen, kann sich dabei im Museum auf eine Bank setzen, die genauso aussieht wie die Bänke in Oliva Romano. Haben Sie die mitgebracht?
Nee, die habe ich nicht mitgebracht, aber die haben wir gefunden. Die haben wir für die Ausstellung gefunden.
Ich bleibe noch kurz hier bei dem Orchester La Banda. Die kommen ja auch am 2. Mai tatsächlich nach Berlin zu einem Konzert im Innenhof des Hamburger Bahnhofs. Ist auch eine tolle Idee.
Ich freue mich so sehr, dass die nach Berlin kommen. Die sind natürlich auch sehr aufgeregt und wollen die Arbeit in Berlin sehen. Aber die setzen sich mit 50 Leuten in den Bus nach Berlin, sind dann Freitagabend da, spielen Samstag das Konzert und schauen sich die Ausstellung an und fahren dann Sonntag nach dem Mittagessen wieder zurück nach Italien.
Wenn man sich in der Ausstellung mit dem Kopfhörer weiter bewegt in den nächsten Raum, dann schaltet dieses Soundsystem automatisch auf die nächste Installation um. Und da befinden wir uns in einer entweihten, nicht mehr genutzten Kirche in Lyon. Da liegt ziemlich viel Schutt rum. Aber Sie heben Details hervor, also kaputte Orgelpfeifen, Lochkarten, Schutt, Details von Heiligenstatuen, die farbigen Glasfenster. Wie haben Sie diese Kirche entdeckt?
Die Arbeit Le Chant de Maison ist 2022 für die Lyon Biennale entstanden.
kuratiert von den jetzigen Direktoren des Hamburger Bahnhofs.
Richtig, genau. Sam Baderil und Till Fellrath. Und wir sind damals in der Vorbereitung zur Biennale an unterschiedlichen Orten in Lyon gegangen, haben uns die Stadt angeschaut und die Orte. Und einer dieser Orte war eben diese entweihte Kirche. Und ich bin reingegangen und habe mich sofort in diesen Ort verliebt. Der hatte eine unglaubliche Stimmung. Verfällt der Ort. Und wir haben dann eben eine Videoarbeit entwickelt.
Also man hätte da jetzt kein Publikum einladen können.
Nee, das ging nicht, genau. Ein Glück konnten wir dann eben für einen Tag diese Performance oder diese Filmarbeit drehen. Und alles, was man in diesem Film sieht, also was Sie eben angesprochen haben, die Lochkarten, die kaputten Orgelpfeifen, die so aus der Orgel gefallen sind und die Statuen, die lagen da so rum. Also ich habe dann, als klar war, dass ich da drehen durfte, gesagt, bitte nichts aufräumen. Wir haben dann für diese Arbeit unterschiedliche Vereine und Menschen, die in dem Viertel auch Musik machen. Also es gibt einen Kinderchor, eine Brassband, einen Orgelbauer und noch ganz viele unterschiedliche MusikerInnen eingeladen, eben Performances zu machen. Also wir haben die dann für die entwickelt. Aber auch eine Gruppe von Handwerkern, die während dieser Performance, der Musikperformance, die in der Kirche stattfinden, eine Art Holzhaus bauen, also eine Holzkonstruktion.
Ist auch nicht leise.
Es ist auch nicht leise und die Handwerksgeräusche werden auch Teil der Musik und der Performance. Also die Handwerker schlagen mit ihren oder
hämmern
mit den Hammern und den Schraubenziehern auch zum Takt der Musik.
Was gehört, das haben Sie jetzt schon so angedeutet, Recherche, ne, rauszufinden, wer macht da Musik, wer lebt da, was sind das für Menschen, was für eine Geschichte hat vielleicht auch der Ort an sich. Was gehört zu so einem Projekt alles dazu an Recherche? Also wie tief steigen Sie ein oder wie nicht tief?
Die Recherche ist eigentlich immer sehr lang. Also wir drehen meistens nur an einem Tag.
Einen Tag?
Ja, was sehr intensiv ist. Aber dafür ist die Vorbereitung dann eben auch sehr lang. Also wenn ich dann einen Ort gefunden habe oder eine erste Idee habe, wird erstmal monatelang recherchiert. Also was ist eigentlich die akustische Identität, die Vergangenheit? Wer macht da eigentlich Musik? Was sind die Reibungspunkte? Und auf dem Weg dahin kommen dann auch die Ideen für die Performances und wen man einladen könnte. Es ist ein sehr langer und dynamischer Prozess. Und ich arbeite in einem sehr tollen, sehr kleinen Team zusammen. Louis Dutier ist ein Komponist, mit dem ich seit über 10 Jahren zusammenarbeite. Der entwickelt dann die Musik zu den Performances. Also ich schreibe die Musik nicht selbst, sondern wir entwickeln die zusammen und er komponiert die dann.
Aha, also das, was da gesungen wird, kommt nicht von den Sängerinnen und Sängern? Das sind nicht deren Noten?
Nee, das sind nicht deren Noten. Also wir lehnen uns oft an die Geschichte an und auch an deren Fähigkeiten. Das ist auch ganz wichtig, weil das sind oft Menschen, mit denen wir arbeiten, die jetzt nicht, die an unterschiedlichen Stadien sind oder unterschiedlich professionell arbeiten, auch AmateurmusikerInnen.
Eben, sind ja oft auch Laien.
Genau, Laien. Wir holen die dann da ab, wo die auch sind, dass sie sich auch wohlfühlen. Und die Musik hat sehr oft sehr viele historische Verweise, die muss man auch nicht unbedingt alle wahrnehmen, wenn man die Arbeit jetzt sieht. Aber die sind da und die erzählen auch eine Geschichte.
Mhm.
Oder erzählen auch sehr viel über die Menschen, die mitmachen und auch über den Ort.
Zum Beispiel?
In Lyon ist es so ganz vielschichtig. Erstmal die Arbeit, Les Chants des Maisons, ist ein Verweis an ein Musikstück Les Chants des Canuts. Also das Lied der Seidenweber, weil die Kirche wurde damals gebaut nach den Aufständen der Seidenweber. Die wurden sehr schlecht bezahlt.
19. Jahrhundert.
Lyon ist eine Hochburg der Seidenproduktion gewesen. Und um 1830 gab es 3 Aufstände der Seidenweber, weil die natürlich diese wundervollen, teuren, wertvollen Stoffe produziert haben, aber selber kaum Mittel zum Überleben hatten. Und die Kirche damals stand außerhalb, also nicht besonders erreichbar für sie. Und jetzt ist dort, wo die Kirche steht, das Zentrum von Lyon, aber es war es damals nicht. Und die Kirche wurde eben erbaut, um die Seidenweber zu beruhigen natürlich auch, aber auch einen Ort zu schaffen, um sich zu treffen. Also nicht nur aus religiösen Gründen tatsächlich. Und das Stück Les Chants des Canuts wird am Ende von der Brassband gespielt. Also so eine sehr fröhliche Version, aber das ist eben das Originalstück. Das Protest ist ein Protestsong.
Ah ja, also wenn Sie sagen, da wird nur an einem Tag gedreht, nichts groß geprobt, dann haben Sie eben vorher schon sehr viel doch anscheinend festgelegt. Also was ist das für eine Arbeitsweise? Anscheinend ja irgendwie eine Kombi aus Inszenierung, Gestaltung und aber auch Improvisation und was Spielerischem.
Ja, das ist so geplanter Wahnsinn, habe ich das Gefühl. Also ich komme jetzt gerade von einem Dreh. Vor 2 Tagen haben wir in Frankreich gedreht, auch mit einem riesigen Orchester in Montbéliard. Das ist eine ehemalige Werkskapelle von Peugeot. Das ist ein anderes Thema, aber da war das eben auch ganz stark spürbar. Also wir bereiten uns sehr gut vor. Und dann müssen wir uns darauf einstellen, dass ganz viel nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen und eben darauf reagieren. Und das ist total intensiv. Also man hat da im Kopf keine Sekunde Zeit, sich mal kurz auszuruhen. Das macht aber auch wahnsinnig viel Spaß. Also es ist ein Filmdreh, aber eigentlich sind es viele Performances, die wir als Filmarbeit komprimieren. Ich mag diese Situation, ich mag diese Intensität, weil ich glaube, so funktioniert das auch nur mit AmateurmusikerInnen, weil die können jetzt nicht dreimal zum Set kommen. Das ist auch wahnsinnig anstrengend für Menschen, die das nicht gewohnt sind.
Und wie reagieren die überhaupt darauf? Also die können sich doch wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie das dann in so einem Museumskontext irgendwann wirkt.
Also gestern hat das Mädchen, ein sehr junges Mädchen, gefragt, ob der Film auch auf Netflix läuft. Muss ich sagen, leider nein. Ich glaube, am Anfang ist es nicht so ganz klar, was das Endergebnis sein soll. Ich kann schon sagen, das wird ein Film, der läuft im Museum und ihr seid die Hauptakteure dieses Films. Aber da es eben auch kein Spielfilm ist und es keine Narration im klassischen Sinne in diesen Arbeiten gibt, sondern sich alles über die Musik und über die Handlung erzählt, ist es manchmal schwer zu verstehen. Aber das ist eben auch Teil der Vorarbeit, den Menschen so viel Selbstbewusstsein und Vertrauen und Ruhe mitzugeben, dass sie das dann machen. Also wir erklären das schon auch sehr genau. Und eigentlich war es bisher immer so, dass es große Freude ausgelöst hat. Also die kommen jetzt ja aus Italien angereist. Ich weiß nicht, wie lange so eine Busfahrt von Italien aus dauert. Aber die sind wahnsinnig stolz, dass sie in diesem Film vorkommen und dass sie auch so gezeigt werden, wie sie sind. Also wir denken uns ja nicht irgendwas aus, sondern das ist eben dieser lange Prozess, herauszufinden, mit wem wir da eigentlich arbeiten und wer die sind und das dann auch zu zeigen.
Ich würde gerne noch über die dritte Arbeit sprechen, die wohl den politischsten Ausgangspunkt hatte, jetzt in der Ausstellung im Hamburger Bahnhof in Berlin, noch zu sehen bis 3. Mai übrigens. Die bezieht sich nämlich auf eine Aussage von Berlins regierendem Bürgermeister Kai Wegner Ende 2024. Da hat er versucht, die massiven Einsparungen im Kulturetat mit dem Spruch zu rechtfertigen, Kassiererinnen würden eh nicht in die Oper gehen. Da haben bei Ihnen die Alarmglocken geschrillt.
Mich hat das sehr beschäftigt, also aus unterschiedlichen Gründen. Also ganz zu Anfang, als ich eingeladen worden bin zu dieser Ausstellung in den Hamburger Bahnhof, war klar, dass auch eine neue Arbeit entstehen soll in Berlin, also ortsbezogen. Und es ist sehr schwer, also noch viel schwieriger als woanders, eine Arbeit zu machen in einer Stadt, in der man auch lebt.
Ah ja.
Weil ich gar nicht genau wusste, wo ich ansetzen soll. Es gibt hier natürlich irgendwie sehr viel und man kennt die Stadt auch sehr gut. Ich glaube, ich habe über ein Jahr überlegt und immer wieder neu angesetzt. Und eben kurz nach diesen Kürzungen gab es diese Aussage in einem Interview. Ich glaube, mich hat das so getroffen. Also gar nicht mal aus der künstlerischen Perspektive, also ich als Künstlerin, weil man geht da ja auch sehr viel mit diesen Vorurteilen von, dass Kunst eben auch sehr elitär ist und dass es keinen Zugang gibt. Und da ist sicherlich auch was Wahres dran natürlich. Also diese Barrieren müssen runtergefahren werden. Und ich glaube, das ist auch ein großes Anliegen in meinen Arbeiten, dass sie sehr zugänglich sind, dass sie eine große Tür haben, die sich öffnet für alle. Aber ich komme eben auch aus keiner Akademikerfamilie. Und ich musste da sehr an meine Eltern denken und fand das so unverschämt. Weil meine Eltern gehen auch gerne ins Museum, denen ist Kultur auch wichtig. Und ich finde, das wird dann eben einer ganzen Menschengruppe pauschal abgesprochen. Und es ist einfach nicht so.
Mhm. Entstanden ist die Kassiererinnen-Oper, A Cashier's Opera, gedreht in 4 Berliner Kaufhäusern und Shoppingcentern. Was für Menschen haben Sie da zusammengebracht?
Dieses Interview war Ausgangspunkt, sich mit den Kaufhäusern zu beschäftigen. Und dann bin ich aber auch ganz schnell von dieser Thematik abgegangen, weil ich gemerkt habe, dass Kaufhäuser an sich ziemlich spannende Orte sind.
Auch wenn sie sterben.
Auch wenn sie sterben, genau. Weil sie auch so zwischen Schönheit und Hässlichkeit changieren. Sie sind ein Ort des Alltags und wiederum finden sie im Zentrum der Stadt statt. Und es sind natürlich auch Orte, in denen sehr viele Menschen arbeiten und sich aufhalten und das auch wichtiger Ort für die sind. Ich habe mich sehr lange in unterschiedlichen Kaufhäusern aufgehalten und habe dann unterschiedliche Menschen, die dort arbeiten, gefragt, ob sie Teil der Performance der Arbeit sein möchten.
Und Putzfrauen.
Genau, eine Reinigungskraft, Rukia, Security von der Mall of Berlin, ein Teenager-Chor, ein Zombie-Chor. Die arbeiten dann natürlich nicht, aber Teenager gehören natürlich in eine Mall. Das war für mich ja damals auch ein wichtiger Ort, sich mit Freunden zu treffen und so weiter. Und in der letzten Szene gibt es ein Kaufhaus, das schon geschlossen ist, ein ehemaliges Galeria-Kaufhaus, wo wir einen Verkäufer mit einer Opernsängerin zusammengetan haben. Die treten dann in eine Art Dialog, was sehr poetisch und auch melancholisch ist.
Ja, Melancholie ist ja in allen Arbeiten eigentlich ein Thema. Ne? Das italienische Dorf, die entweihte Kirche in Frankreich, die Warenhäuser jetzt in Berlin. Alle Orte haben so eine ganz eigene Art von Melancholie. Überall ist irgendwas verloren gegangen. Aber was genau? Ist es die Gemeinschaft?
Also ich glaube, das liegt an meinem Interesse an Orten, die sich in so Zwischenmomenten befinden. Also die waren mal etwas und sind es nicht mehr. Also eine Kirche, die jetzt keine mehr ist. Ein Kaufhaus, das auch geschlossen ist. Also es gibt in dem Film noch mehr Kaufhäuser, die sind sehr lebendig und die sind da. Aber trotzdem sind es so Orte im Wandel, kann man sagen. Aber ich glaube, dass die Arbeiten auch, so hoffe ich, auch Humor besitzen und sehr viel Liebe, was dann auch immer mit den Menschen zu tun hat, die in den Performances stattfinden.
Sie haben das schon angedeutet, dass Sie jetzt für diese Ausstellung im Hamburger Bahnhof zum ersten Mal richtig mit Ausstellungsarchitekten zusammenarbeiten konnten. Also für jede große Videoarbeit gibt es einen eigenen Raum. Die gehen aber ineinander über, haben jeweils Trennwände aus Plexiglas, die jeweils zu dem Ort Italien, Frankreich, Berlin passen und eben diese Sitzgelegenheit fürs Publikum, die dann in den Videos auch wieder auftauchen. In Ausstellungen von Videokunst, da hat man ja häufig das Problem, dass man da mitten reinplatzt, nicht weiß, wie lange geht es, unter Umständen gehe ich da zu früh raus, dann kommt das eigentlich Interessante eher. Meine Beobachtung im Hamburger Bahnhof war, also man weiß, die sind ungefähr, weiß nicht, 20, 25 Minuten lang, dass die Leute durch diese Sitzmöglichkeiten und die Situation mit dem Kopfhörer auch in sehr großer Spannung gehalten werden und tatsächlich sehr lange da sitzen, die ganze Zeit, bis es wieder von vorne losgeht und der Punkt kommt, an dem man eingestiegen ist. Es macht auch nichts, ob man das von Anfang an guckt oder mittendrin ansteigt. Das ist wirklich sehr schön, wenn man einmal dann auch den ganzen Bogen mitbekommt. Steckt das in der Dramaturgie drin, dass das eigentlich egal ist, ob ich das von Anfang an gucke oder mittendrin einsteige?
Also ich denke da natürlich schon drüber nach. Weil wir sind nicht in einem Kinosaal, wo der Film um 20 Uhr anfängt oder um 10 Uhr morgens. Es gibt selten diesen Moment, wo man dann eben weiß, wann der Film letztendlich anfängt. Also man ist eigentlich ständig in einem Loop. Mhm. Damit habe ich über die Jahre gelernt zu leben, sozusagen. Aber Museen sind ja auch per se nicht immer gebaut worden mit dem Gedanken, Videokunst zu zeigen. Also Videokunst ist ja eigentlich ein sehr neues Medium. Und Museumshäuser sind in der Regel älter als die Videokunst eigentlich ist. Deswegen gibt es immer diese Herausforderung, wie gehe ich mit dieser Situation um. Ich finde, das haben wir eben mit diesem Soundsystem, Kopfhörersystem sehr gut gelöst. Ich bin normalerweise überhaupt kein Fan von Kopfhörern, aber hier ist es einfach ganz wunderbar. Und die Leute, das ist mir auch aufgefallen, die Leute bleiben sehr lang. Die schauen sich die Filme wirklich bis zum Ende an. Und das ist, glaube ich, auch diesem System zu verdanken.
Zum 30-jährigen Bestehen des Hamburger Bahnhofs bespielt das Museum diesmal jetzt auch andere Orte in der Stadt. Und so gibt es Anbindungen an ihre Ausstellung. Live-Performances im Musikinstrumentenmuseum war schon eine. In der Hörsaalruine des Medizinhistorischen Museums der Charité. Und das kommt noch am 15. April in der Heilige Geistkirche in Moabit. Geplant ist da ein Orgel-Pfeifkonzert. Was haben Sie da vor?
Im Grunde sieht und hört man in dieser Arbeit eine Orgel, einen Organisten, der ein Stück spielt. Und vor der Orgel steht ein Pfeiforchester, also 25 PerformerInnen, die gegen und mit der Orgel anpfeifen. Also es ist eine unheimlich laute Performance.
Und also Orgel mag nicht jeder und Pfeifen auch nicht.
Ja, es ist nicht für jedermann diese Arbeit. eigentlich liebe ich diese Arbeit, weil sie sehr herausfordernd ist. Nicht nur für die PerformerInnen, weil jeder, der schon mal länger als 3 Minuten auf den Fingern gepfiffen hat, weiß es, das ist eine unheimlich, ja, es ist wahnsinnig anstrengend einfach. Und
können Sie das?
Ich kann es nicht. Aber es ist Voraussetzung, um an der Performance teilzunehmen. Es ist herausfordernd für die PerformerInnen, aber auch sehr für das Publikum, das dann quasi angepfiffen wird. Und da geht es natürlich um unterschiedliche Codes von Protest. Die Orgel ist eine mechanische Orgel, die unendlich lange Töne erzeugen kann. Der menschliche Körper kann auch lange Töne erzeugen, aber natürlich nicht so lang wie die Orgel und die Pfeifen bis zur Erschöpfung.
Vielleicht hören wir an dieser Stelle eine der Musiken, die Sie für unsere Sendung mitgebracht haben.
Darf ich mir das aussuchen?
Ja.
Gern Brasilien.
Silêncio é uma singela oração, minha santa de fé.
Musik der 60er und 70er Jahre aus Brasilien, ausgewählt von der Künstlerin Annika Kars hier für unser Gespräch auf Radio 3. Warum haben Sie das mitgebracht?
Das Stück habe ich von einer meiner Reisen mitgebracht. Ich war damals in Salvador Bahia in der Villa Sul, eine Residenz auch. Und da spielt Musik, brasilianische Musik natürlich eine große Rolle und ich liebe die Musik.
Jetzt nähere ich mich ein bisschen Ihrer Vergangenheit. Annika Kars, Jahrgang 1984, aufgewachsen in Niedersachsen, südöstlich von Bremen. Mehr Stadt oder mehr Land?
Oh, mehr Land.
Richtig Land?
Ja, ja.
In was für einer Familie? Sie haben schon so ein bisschen angedeutet, keine Intellektuellen, aber Museumsliebhaber.
Museumsliebhaber, ich komme aus einer Handwerkerfamilie, also mein Vater ist Zimmerer. Auch mein Großvater, Urgroßvater, meine Schwester und mein Bruder arbeiten in der Firma. Meine Mutter hat das auch getan. Die sind jetzt gerade in Rente gegangen.
Und darum haben Sie in Lyon in der Kirche ein Haus zimmern lassen.
Ganz genau. Ja, es kommt daher, weil ich bin quasi mit diesen Klängen, also ich bin mit sehr viel Ruhe aufgewachsen. Auf dem Land ist es nicht so laut, aber auch mit Werkstattgeräuschen. Und die sind sehr rhythmisch. Also das war mir schon auch immer klar, dass es total Sinn macht. Ich wollte schon immer mal diese Klänge in eine Arbeit einbauen. Und mein Vater liebt die Arbeit natürlich.
Hat nicht dazu geführt, dass Sie sich ein Schlagzeug gewünscht haben?
Das nicht, nein, nein. Also ich habe sowieso nicht großartig Musikunterricht gehabt oder gelernt. Also mal eine Weile Klavierunterricht, war aber nie besonders gut. Ich habe es gerne gemacht, war aber nicht besonders gut. Aber das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass mich das jetzt auch noch beschäftigt. In der Kindheit hat es jetzt keine große Rolle gespielt, weder Kunst noch Musik.
Sie haben auch nicht Musik studiert, also wenn Sie schon vorher kein Instrument richtig gelernt haben, aber freie Kunst. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Es ist so schwer zu sagen, wann fängt das Interesse an bildender Kunst an. Aber vielleicht sind wir da auch wieder bei dem Zugang. Also gerade wenn man an Orten aufwächst, wo jetzt nicht unbedingt so viele Museen existieren. Es gibt eine Künstlerin, die ist irgendwann in meiner Kindheit in die selbe Straße gezogen, wo wir gewohnt haben. Ute Seifert, die wohnt auch immer noch. Und zu der konnte ich dann, also weil ich schon Interesse hatte am Malen, viel gemalt, viel gezeichnet und so weiter. Und das haben meine Eltern dann natürlich auch gemerkt. Und dann haben wir das so vereinbart, dass ich, glaube ich, jeden Montag zu der ins Atelier durfte. Und da hat sie auch gar nicht so Kunstunterricht im klassischen Sinne gemacht, sondern ich habe einfach da mitgemacht. Und das war total spannend. Also ich habe genauso gemalt wie sie.
Ja, sie war Malerin.
Sie war Malerin. Sie ist Malerin. Ja, sie ist Malerin. Und hat mich einfach so an ihrem professionellen künstlerischen Leben teilhaben.
Jetzt waschen wir die Pinsel und grundieren die Leinwand.
Oder auch so, wie man überhaupt eine Leinwand aussieht. Also ich habe das nicht, also ich war jetzt keine Praktikantin, sondern ich habe halt gemalt, also ich habe mitgemalt.
Ah, ja.
Meine Malereien sahen sehr ähnlich aus wie ihre zu Anfang. Aber das war wichtig, weil für mich zum ersten Mal gesehen habe, dass das ein Beruf ist, dass es das überhaupt gibt, Sinne. Und das war für mich ein ganz wichtiges Erlebnis. Und dann hat sie mich natürlich auch gefördert, mit in Ausstellungen genommen und so weiter. Also da war so der erste Kontakt zur bildenden Kunst und dann wollte ich auch unbedingt Kunst studieren. habe aber auch gar nicht so genau gewusst, wie man das eigentlich macht oder was das ist. Wollte auch nicht direkt nach der Schule Kunst studieren, weil ich auch noch sehr jung war. Und dann bin ich einen Tag lang durch Bremen gelaufen, weil das war die nächste Stadt, und habe allen Institutionen und Museen meine Arbeit als Praktikantin umsonst angeboten. Ich weiß gar nicht, wo ich diesen Mut hergenommen hatte. Ich würde es heute niemals mehr machen. Aber, und dann war damals das Künstlerhaus Bremen, das auch noch existiert, auch tolle Ausstellungen macht, die ersten, die gesagt haben, ja, also wir brauchen unbedingt Leute, fangen halt Montag an. Und dann habe ich da einige Jahre als Praktikantin gearbeitet und dann meine Bewerbungsmappe nachts gemacht für die Kunstakademien und habe mich dann irgendwann beworben.
Eine Zusage haben Sie in Braunschweig bekommen, sind dann später nach Hamburg gewechselt an die Hochschule für Bildende Künste und haben da unter anderem bei dem Maler und Objektkünstler Andreas Slominski studiert, bei der Medienkünstlerin Jeanne Faust, auch ein Jahr in Wien, bei dem inzwischen verstorbenen Essay-Filmer Harun Farocki. Aber Sie haben mal erzählt, dass bei diesem Studium die Kommilitonen und Kommilitonen mindestens genauso wichtig waren. Inwiefern?
Absolut. Also für mich war die Zeit in der Kunstakademie vor allem als Schutzort wichtig. Es ist ja das erste Mal, dass man wirklich dann so Kunst produziert mit dem Gedanken, dass man das auch später wahrscheinlich als Beruf macht. Und dann kommt da nochmal so eine andere Bedeutung hinzu vielleicht. Und die KommilitonInnen sind eben die Leute, mit denen man sich am meisten auseinandersetzt mit den Arbeiten. Und das werden natürlich auch enge Freunde. Es sind Leute, mit denen ich immer noch eng befreundet bin, zum großen Teil. Die gehen durch dieselben Krisen. Das ist natürlich überhaupt nicht einfach, also weil das Kunststudium ist, glaube ich, nicht so wie ein klassisches Studium. Das kann man sich nicht so vorstellen, dass man dann Unterricht hat und dann lernt man Kunst, das funktioniert so nicht, sondern die meiste Zeit ist man dann in einem Gemeinschaftsatelier in der Kunstakademie und findet heraus, wie man arbeiten möchte, und das ist überhaupt nicht einfach. Das finde ich immer noch raus, aber es ist natürlich jetzt ein ganz anderes Arbeiten und ich weiß schon viel mehr als von vor 15 Jahren, aber trotzdem ist es ein ewiger Prozess, der wahrscheinlich sich nie abschließen lässt.
Und was sind dann so krisenhafte Momente?
Also erstmal überhaupt Arbeiten zu zeigen, ist natürlich auch ein ganz sensibler Moment, weil wir KünstlerInnen, glaube ich, alle immer sehr aus uns selbst herausarbeiten. Das ist so angreifbar. Das habe ich auch in der Kunsthochschule gelernt, weil ich da auch die Arbeiten zum ersten Mal präsentiert habe. Ich habe sehr lange gebraucht, ich habe immer versucht, meine Arbeiten nicht zu zeigen. Und dann eben auch mit Kritik umzugehen. Und
weil Sie Angst hatten vor der Kritik oder warum nicht?
Ja, weil es auch so, es ist so intim. Und dieser Moment, eine Arbeit, die die ganze Zeit im Prozess ist, abzuschließen und dann zu zeigen, was ja jetzt der Normalfall ist, damit kann ich jetzt natürlich viel besser umgehen. Aber das ist ein Trainingsprozess, also sich auch von der eigenen Arbeit ein Stück weit abzukoppeln und dann nach der Ausstellung die Menschen eine eigene Haltung und Meinung und Kritik dazu finden zu lassen und die dann auch nicht allzu persönlich zu nehmen.
Was für eine Abschlussarbeit haben Sie da gemacht nach dem langen Studium?
Nach dem langen Studium. Ich habe eine Abschlussarbeit gemacht, die ich in Frankreich in Versailles gedreht habe. Die wurde aber eigentlich nie gezeigt nach dem Studium. Es ist aber eine Arbeit entstanden kurz vorher, die Strings heißt. Ich glaube, das war meine inoffizielle Abschlussarbeit, die auch heute noch gezeigt und aufgeführt wird. Zuletzt auch im Musikinstrumentenmuseum. Sieht und hört man ein Streichquartett, klassisches Streichquartett, das ein Stück von Beethoven spielt, Opus 18 Nummer 4, glaube ich. Und die spielen das Stück professionell, wie sie sind, anderthalb Minuten. Und dann stehen die auf und wechseln zum nächsten Instrument und zum nächsten Notenblatt.
Das sie aber gar nicht beherrschen.
Das sie nicht beherrschen, weil eine der sehr wenigen Vorgaben, die die MusikerInnen bekommen, ist, auf gar keinen Fall vorab an den anderen Instrumenten zu spielen. Also die können das nicht.
Die Geigerin geht ans Cello.
Genau, und das Stück zersetzt sich immer mehr. Es wird halt immer unprofessioneller, aber es wird auch immer befreiender und lustiger. Und es sind eigentlich für mich vier unterschiedliche Versionen desselben Stücks, die den Fokus des klassischen Musikstücks verschieben auf etwas anderes, auf das Zusammenspiel und auf das Durcharbeiten von ungewohnten Situationen, von Krisen, von Sicherheit. Und es macht sehr viel Spaß zuzuhören und auch, glaube ich, zu spielen, höre ich von den MusikerInnen immer.
Da haben wir auch einen Ausschnitt. Ich weiß jetzt nicht, wie oft die schon gewechselt haben bei diesem Ausschnitt. Hören wir mal rein, ob man den Beethoven noch erkennt.
Musik
klingt schon ziemlich schräg, dieser Beethoven. Spaß an der Unprofessionalität, haben Sie eben gesagt. Also dieses Falschspielen, in diesem Fall ja von Profimusikern, Musikerinnen, ist erlaubt und gewollt und nicht peinlich. Das müssen die ja auch erstmal hinkriegen.
Genau, die Arbeit braucht nicht viel Vorbereitung für die MusikerInnen oder darf es nicht haben. Aber ich brauche viel Vorbereitung mit den MusikerInnen, denen zu erklären und sich wohlzufühlen, dass es okay ist, vor Publikum falsch zu spielen, weil das natürlich der Albtraum eines jeden professionellen Musikers oder Musikerin ist. Und das kann auch nur so stattfinden, weil das nicht auf einer klassischen Konzertbühne stattfindet, sondern im Kunstkontext. Mhm. Und dann ist das in Ordnung, weil es natürlich eine andere Kontextualisierung hat und auch eine andere Bedeutung. Aber klassische MusikerInnen davon zu überzeugen, auf der Bühne an einem Instrument zu spielen, das sie nicht beherrschen, was auf jeden Fall nicht gut klingen wird in ihren Augen, also unprofessionell, ist eine enorme Herausforderung für die MusikerInnen. Aber bisher, und ich habe das Stück, also ich führe das mehrfach im Jahr auf, seit 2010, bisher war das für alle Musikquartette, für alle Streichquartette ein unheimliches, befreiendes Erlebnis, weil sie endlich mal Fehler machen dürfen.
Ich habe das erlebt hier in Berlin im Musikinstrumentenmuseum. Die haben auch wirklich richtig viel gelacht danach.
Ja.
Also man spürte diese Befreiung.
Ja, genau. Mhm.
Ist denn hier in der Arbeit was angelegt, weil Sie sagen, das war so die inoffizielle Abschlussarbeit an der Hochschule, was Sie dann danach weiterentwickelt haben?
Ich glaube, Strings ist relativ naiv entstanden. Ich wollte sehen, was passiert. Ich dachte, das wäre eine interessante Idee und habe vorher auch gar nicht viel mit Video gearbeitet. Hab dann aber, als wir die Arbeit gefilmt haben, gemerkt, da passiert gerade ganz viel, was für mich interessant ist. Also zum ersten Mal wirklich mit MusikerInnen zu arbeiten, mit Musik und Sound, mit Performance, mit Video und das eben alles komprimiert. Und da ist für mich wirklich wie so ein, hat so Klick gemacht. Und das wollte ich weiter verfolgen und das mache ich bis heute.
Jetzt haben wir uns mit den Strings befreit. Jetzt hören wir noch was Ernstes. Monteverdi. Warum haben Sie den ausgesucht?
Ach, also vielleicht sind wir da wieder in der Melancholie. Schönes Stück.
Amor von Claudio Monteverdi aus dem Lamento della Ninfa. Sehr tragisch.
Sehr tragisch. Ich habe mir überlegt, heute einfach Musik aus den unterschiedlichen Orten, an denen ich mich aufgehalten habe, also in dem Fall Italien, mitzubringen. Und Monteverdi als einer der Wegbereiter der klassischen Oper haben wir natürlich dann auch viel gehört in der Vorbereitung zu meiner neuen Videoarbeit, der Cassius Opera.
Im Hamburger Bahnhof noch zu sehen. Meine Erstbegegnung mit der Kunst von Annika Kahrs, die war vollkommen woanders, nämlich in Athen im letzten Sommer, ganz zufällig. Da habe ich eine Arbeit von Ihnen entdeckt im Museum für zeitgenössische Kunst in einer ganz tollen Ausstellung zur Frage »Why look at animals?« ist auch noch bis Mitte April zu sehen. Es geht um das Betrachten von Tieren. Und bei Ihnen wird das ja noch weiter gedreht in einem Video Playing to the Birds. Da spielt ein Pianist umgeben von Singvögeln in hübschen Käfigen ein Stück von Franz Liszt, die Predigt des heiligen Franz von Assisi an die Vögel. Musik, die selbst an Vogelgesänge erinnert, die wird hier von realen Zwitschern, wir hören das, und Trillern. Ja, was wird die begleitet, beantwortet, gestört?
Naja, also eigentlich sind die Singvögel, die man hört, das Publikum des Stückes, also die eigentlichen Adressaten der musikalischen Klavierperformance. Also in Playing to the Birds, das ist auch eine Videoarbeit von 2014, spielt ein Pianist, Leon Hinrichs, das Stück von Franz Liszt, in dem auch Singvögel interpretiert werden, musikalisch interpretiert werden, eigentlich so relativ klassisch mit Trillern und auch am Ende die menschliche Stimme. Und in der Arbeit hat mich sehr interessiert, die unterschiedlichen Kommunikationsformen von Verständigung und Interpretation. Und der Pianist spielt es eben nicht einem menschlichen Publikum vor in einem Konzertsaal, sondern unterschiedlichen Singvögeln. Und die stimmen dann auch mit ein, also die hört man dann natürlich auch in dem Video.
Vögel sind nicht die einzigen Tiere, mit denen Sie sich beschäftigt haben. Da gab es auch schon mal Giraffen.
Ja, genau. Die Arbeit Infravoice, eine Dreikanal-Videoarbeit im Hochkantformat. Weil die Protagonisten dieser Arbeit
zu hoch sind.
Sind zu hoch, genau. Also einmal sind es drei Giraffen und ein Oktobass. Ein Oktobass ist ein riesengroßer Kontrabass, wenn man so will, also fast 4 Meter. Und erzeugt unfassbar schöne, tiefe Töne. Und ich habe mich damals mit Klängen außerhalb der menschlichen Wahrnehmung beschäftigt. Das hat mich sehr interessiert. Also Infraschall auch, das sind Töne, die liegen unter 16 Hertz. Und wie man die eben in die menschliche Welt wieder heben kann. Also da geht es auch eben um die Kommunikation von Giraffen, die vielleicht gar nicht im Infraschall stattfindet, was man lange gedacht hat. Aber eben eine Wissenschaftlerin hat herausgefunden, dass Giraffen ein nächtliches, frequenzmoduliertes, harmonisches Summen von sich geben. Und das klingt so wie dieser Oktobass. Und ich habe eben diese beiden, die Giraffe und den Oktobass, zusammengebracht.
Das klingt jetzt aber schon so, als bräuchte man da ein bisschen Vorwissen.
Ich glaube nicht, tatsächlich. Also das ist ganz, also mir ist das ganz wichtig, dass es unterschiedliche Zugangsebenen zu meinen Arbeiten gibt. Es muss vorher kein Buch, keine wissenschaftliche Abhandlung, kein Musikseminar besucht werden, um die Arbeiten zu erleben, sondern es gibt eine vielleicht poetische, emotionale Ebene, in die man sich komplett hineinbegeben kann. Also bei der Arbeit Infravoice ist es so, dass die riesigen Leinwände im Hochkantformat im Raum stehen, 3 Stück. Und man kann sich da stehen und einfach sich diesen Klängen hingeben, die ja sehr tief und merkwürdig sind. Und dann ist das ja schon ganz viel. Und wenn dann noch Interesse besteht, dann kann man noch tiefer in die Materie eingreifen. Und das ist ein Gedanke, oder eine Frage oder eine Aufgabe, die ich mir bei all meinen Arbeiten stelle. Mhm. Der Zugang zu den Arbeiten.
Wir haben schon über das Studium gesprochen, Freie Kunst in Hamburg und Wien. Wie kamen denn da überhaupt Geräusche, Klänge, Sounds, Musik dazu?
Also wirklich erst nach dem Studium. Es ist so, ich habe sehr lange studiert und gar nicht so viel produziert und mir sehr lange Zeit genommen, um herauszufinden, wie ich eigentlich arbeiten möchte. Und dann sind wir wieder bei der Arbeit Strings, wo es dann so Klick gemacht hat. Und ich habe einfach auch eine große Freude daran, Musik und Sound als Material zu nutzen in meinen Arbeiten. Das habe ich aber sehr spät erst für mich entdeckt.
Sie sind vor ein paar Jahren von Hamburg nach Berlin gezogen, werden aber von der Produzentengalerie Hamburg vertreten. Was machen die für Sie?
Ganz viel. Es ist für mich ganz wichtig, eine Galerie zu haben und auch mit der Produzentengalerie zusammenzuarbeiten, weil es nicht so einfach ist, also sowohl auf dem Markt, aber auch grundsätzlich in einem Medium zu arbeiten, was sehr ephemer ist. Es ist ja alles Luft, Videokunst, Sound, Performance.
Kann man nicht kaufen und sich an die Wand hängen?
Es kann man kaufen. Das kann man sich schwer an die Wand hängen, vor allem wenn es Performances sind. Aber es ist einfach, das sind die neuen Medien, die mehr Arbeit brauchen, um sie zu vermitteln. Also es hat sich natürlich in den letzten 10 Jahren, in denen ich arbeite schon länger, aber professionell arbeite, hat sich das auch schon sehr geändert. Aber ich brauche eben, und da bin ich sehr glücklich mit der Produzentengalerie und vor allem mit Luise Nagel, dass sie das verstehen und dass sie das auch so gut vermitteln können, weil das ist schon sehr viel Arbeit, auch auf Seiten der Galerie. Arbeit, die ich dann ein Glück nicht selbst machen muss. Das ist eine gute Zusammenarbeit.
Aber gesammelt wird Ihre Kunst doch hauptsächlich von Museen, oder?
Was ich super finde.
Ja, ja, aber ist da auch die Galerie der Vermittler?
Ja. Also wenn es ums Verkaufen geht und um das Vermitteln der Arbeiten an die Museen, also nicht nur das Verkaufen. Eigentlich ist es die erste Stelle, an die auch die Museen herantreten und die Kommunikation mit den SammlerInnen und mit den Museen, das macht die Galerie, das mache ich nicht selbst. Im Idealfall kümmere ich mich um meine Kunst und entwickle meine Projekte und habe wenig mit dem Verkauf. Und also natürlich habe ich viel damit zu tun, auch wenn wir Arbeiten aufbauen in Museumskontexten. Da muss ich natürlich auch installieren und so weiter. Da habe ich viel mit zu tun, aber ich schaffe das nicht alleine. Ist gut.
Naja, und dieses Verkaufen, also das muss man ja auch lernen oder man muss es eben abgeben, zu sagen, das ist meine Arbeit, dafür will ich so und so viel Geld haben. Mhm. Ich muss einschätzen können, wie viel Geld.
Ja, es ist schwierig, das bringt auch, also zumindest bei uns auch keiner im Studium bei. Das kann man auch irgendwie gar nicht richtig, weil es ist natürlich jeder... Er muss da seinen eigenen Weg finden. Und es gibt Kunst, ist irgendwie sehr frei, aber sie ist auch irgendwie sehr unreguliert. Also das ist schwierig. Es gibt Regeln, es gibt Ideen, es gibt Richtungen, aber im Grunde ist es schwierig. Und da ist es natürlich auch sehr wichtig, ich bin da ganz dankbar, eine Galerie zu haben, die das dann für mich macht und auch Erfahrung hat in der Entwicklung von Preisen. Die Produzentengalerie existiert seit 40 Jahren.
Na ja.
Die haben schon ein bisschen Erfahrung.
Sehr wichtig für Sie waren eben auch Stipendien, haben Sie einige bekommen, Residencies immer noch, das geht oft auch übers Goethe-Institut. Jetzt haben wir gehört, derzeit seit letzten Februar und noch bis Ende Mai sind Sie in Istanbul, das ist die Tarabya Kulturakademie, eine Einrichtung der Bundesregierung, Teil der Kulturarbeit der Deutschen Botschaft in der Türkei und eben kuratiert vom Goethe-Institut. Ja, wie ist das Leben dort als Stipendiatin? Wie sieht Ihr Alltag da aus?
Ich weiß noch nicht, ob ich einen Alltag habe, aber es ist wirklich eine ganz tolle Residenz. Es ist ja die historische Sommerresidenz der Botschafterin. Wir sind mehrere Stipendiatinnen, ich glaube im Moment 6 oder 7.
Aus verschiedenen künstlerischen Bereichen.
Genau. Bildende Kunst, Film, Musik, alle möglichen kulturellen Sparten. Und wir wohnen da, wir haben alle unsere Wohnungen und treffen uns regelmäßig, tauschen uns aus. Ich arbeitete auch an einem Konzept einer neuen Arbeit, die werde ich jetzt nicht produzieren, sondern hoffentlich im nächsten Jahr dann. Und das sind immer ganz wichtige Momente, weil ich dann natürlich auch Zeit habe, Arbeiten zu entwickeln, aber mich auch austauschen kann. Das ist so ein bisschen, so ganz leicht fühlt sich das wieder an wie im Studium. Man hat irgendwie so Menschen um sich herum, die eben auch ganz viel schaffen und wissen, wie das ist. Und das ist, da ist der Austausch wichtig, aber eben auch der Austausch mit der Kunstszene aus Istanbul.
Ja, da gab es Anfang März ein Treffen mit der lokalen Kunst- und Kulturszene, so eine Art Speed-Dating, paar Minuten Gespräche mit wechselnden Akteuren. Wie war das?
Ja, das war wild. Also das war gut. Also das muss man sich so vorstellen, dass wir alle 7 Minuten eine neue Person aus der Kunst- und Kulturszene in Istanbul haben. Ich habe es mir wahnsinnig anstrengend vorgestellt. Ja. Das war aber echt okay und es hat total viel Spaß gemacht, weil normalerweise triffst du diese Menschen gar nicht so in dieser Konzentration. Und die waren alle extrem interessiert. Und
also das waren Museumskuratoren?
Das waren KuratorInnen, das waren Festivals, auch Menschen, die jetzt nicht nur aus der Kunst kommen, sondern auch aus der Musik. Aber schon so die wichtigen Player, also das waren schon die wichtigen oder interessanten Leute, die einfach die Kultur in der Stadt gestalten. Und das ist natürlich.
Kann man sagen, die wichtigen, die es noch gibt?
Mit Sicherheit. Also es gibt da ja Museen und es gibt Institutionen, aber das ist natürlich gerade, das ist nicht einfach, da die freie Szene oder überhaupt irgendwie freie Kunst zu machen.
Und was wird sich daraus ergeben?
Was sich mit den Treffen ergeben wird, das werden wir sehen. Also ich werde jetzt viele tolle Orte, die ich besuchen kann, dann kenne ich da schon die Leute. Also es ist jetzt für mich auch gut, einen Überblick zu haben, also noch mehr, als ich ihn vorher schon hatte. Und für das nächste Projekt ist es sicherlich auch hilfreich. Ich bin da gerade noch in der ganz anfänglichen Recherche einer neuen Arbeit, aber so ganz grob kann ich vielleicht sagen, dass es da um die 90er Jahre und frühen 2000er, die Musikszene und Underground-Szene in Istanbul geht.
Ja, das hat was mit Ihrem Mann zu tun. Ich habe
natürlich
gelesen, dass er in Berlin-Neukölln einen Club, wie heißt der,
Arkaoda,
einen
genau.
Club betreibt, den es auch in Istanbul gab oder noch gibt.
Den gibt es noch, ja, seit, ich glaube, über 20 Jahren. Das Arkaoda in Berlin gibt es aber mittlerweile auch schon seit einigen Jahren und er ist eben aus Istanbul damals gekommen, um mit seinen Partnern, eine Schwester, Dependance, ein weiteres Arkaoda aufzumachen.
Und was ist von dieser Clubszene in Istanbul noch da? Das gibt ja ein Clubsterben, das ist bekannt.
Ja, das gibt es in Berlin auch derzeit. Mhm. Aber ich kenne mich natürlich jetzt nicht so gut aus wie mein Mann, der Teil seit vielen Jahrzehnten oder seit Jahrzehnten in Istanbul ist. Aber was ich so heraushören kann, ist, dass Istanbul sich auch immer wahnsinnig schnell weiterentwickelt. Es ist eine schnelle Stadt, auch was die Kultur- und Kunstszene betrifft. Also Dinge verschwinden und tauchen dann wieder neu auf. Und es ist auch sehr selbstorganisiert. Also das ist natürlich, es gibt da wenig Förderung jetzt so vom Staat. Das heißt, das wird alles so, also vieles, was im Underground ist oder selbstorganisiert ist, und das ist total spannend. Es gibt große, tolle Museen, aber es gibt eben auch viel, was eben nicht in Museen stattfindet und sich stetig verändert und weiterentwickelt. Es gibt auch Generationen, die Anfang 20-Jährigen, 19-Jährigen, die haben ganz andere Orte für sich erschlossen. Die kenne ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht.
Also man muss sich nicht wundern, wenn Annika Kahrs in der Akademie Tarabia tagsüber immer zu Hause ist, weil sie nachts unterwegs ist.
Ja, genau.
Annika Kahrs, die Ausstellung in Berlin ist im Hamburger Bahnhof noch bis zum 3. Mai zu erleben unter dem Ausstellungstitel Offscore. Herzlichen Dank für den Besuch heute bei uns. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank auch Ihnen.
Und das lassen wir ausklingen mit Klängen einer kanadischen Musikerin.
Sarah Davachi.
Sarah Davachi.
Habe ich aus Los Angeles mitgebracht. Sie ist Kanadierin, aber lebt in Los Angeles. Und das habe ich sehr viel auch in der Villa Aurora gehört.
Eine Musikerin, die auch viel in Museen und Kunstkontexten arbeitet.
Und ich glaube auch gerade den Silbernen Löwen auf der Venedig Musikbiennale gewonnen hat. Tolle Musikerin.
Das war das Gespräch auf Radio 3 und all unsere Folgen können Sie nachhören oder überhaupt hören in ARD Sounds, der neuen Sounds-App der ARD.